Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Mehr als die Hälfte der Künstlerinnen und Künstler an deutschsprachigen Theatern haben bereits verbale Übergriffe oder psychische Bedrohungen erlebt. Das sind erschreckende Zahlen. Zudem kommen Überstunden, geringe Bezahlung bei unsicherer Beschäftigung und viele andere Missstände, die vielerorts zum Alltag mit dazugehören. Und dies sind die Ergebnisse einer Studie zum Thema Machtstrukturen in Theaterbetrieben. Diese Studie wurde durchgeführt von Professor Dr. Schmidt. Und die Ergebnisse dieser Studie, die verdeutlichen natürlich, im deutschen Theatersystem sind dringend Reformen notwendig. Professor Dr. Thomas Schmidt ist Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und er ist dort Leiter des bundesweit einzigen Masterstudiengangs Theater- und Orchestermanagement. Und er hat auf Grundlage seiner Studie ein Reformmodell zur Veränderung hierarchischer Strukturen in Theatern entwickelt. Darüber hinaus lehrt, forscht und publiziert er zu der Theater- und Orchesterlandschaft, der Kulturpolitik sowie den Wechselwirkungen zwischen Kultur und Gesellschaft. Welche Rolle spielt Machtmissbrauch also in deutschen Theatern? Welche Strukturen begünstigen ihn und wie kann dagegen vorgegangen werden? Über diese und viele weitere Fragen spreche ich mit Professor Dr. Schmidt in dieser Folge von Hessen schafft Wissen. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier vorbeizuschauen bei Hessen schafft Wissen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ihr habt ja ein tolles Format entwickelt und es ist schön, daran teilnehmen zu können.
Ja, schön, dass du mit dabei bist und mit uns im weitesten Sinne übers Theater sprichst. Und du hast gerade, also unser Vorgespräch ging nicht lang, wir haben uns gerade 30 Sekunden abgestimmt, aber du hast schon gerade ein paar schöne Sätze gesagt zum Theater, wie ich finde, nämlich dazu, dass es beim Theater oft nicht ganz so perfekt zugeht und dass es eigentlich auch von dieser Imperfektion lebt. Ja. Kannst du das vielleicht mit ein, zwei Sätzen ausführen?
Ja, das Theater ist ja ein Ereignis, das wirklich live vor Zuschauerinnen stattfindet. Und das, was wir am Abend sehen und mit dem wir uns unterhalten können oder das wir genießen können, das gleicht nicht der Vorstellung, die am nächsten Abend oder am übernächsten Abend kommt. Weil die Spielerinnen und die Technik und alle Assistierenden, die an dem Abend zusammenarbeiten, immer wieder kleine Verschiebungen haben. Sei es die Zeit, sei es die Einsätze stimmen nicht. Und aus dieser Situation heraus entwickeln die Spielerinnen oft etwas ganz Eigenes. Und wenn man sich zum Beispiel eine Premiere im Theater anguckt und die Derniere, die letzte Vorstellung, dann kann sich das schon mal um eine halbe Stunde Vorstellungszeit in die Länge ziehen oder verringern.
Das ist interessant.
Ja, die Spielerinnen übernehmen ab der Generalprobe das Stück und spielen es dann so, wie sie es für richtig halten. Regisseurinnen kommen dann ab und zu vorbei, schauen und bessern so ein bisschen nach. Aber im Grunde genommen haben die Spielerinnen dann die Macht in Anführungsstrichen übernommen, das Stück nach ihrem Gusto zu gestalten. Und das finde ich so spannend am Theater.
Ich habe unlängst einige Zeit in New York verbracht, sitze auch gerade noch hier, während wir sprechen. Bin jetzt in letzter Zeit auch des Öfteren am Broadway gewesen. Das sind natürlich dann Genüsse, die ich auch zu nutzen weiß, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Und ich bin immer hochgradig beeindruckt davon, dass in den allermeisten Fällen diese Stücke dort ja, naja, im Durchschnitt 8-mal die Woche gezeigt werden. Also mitunter 2-mal täglich. Das ist für die Physis, für die Psychologie natürlich eine Herausforderung. Bei einigen Stücken, wo es wirklich auch schauspielerisch ans Eingemachte geht, habe ich aber den Eindruck, es ist vor allem auch emotional eine wahnsinnige Leistung, die da erbracht wird. Also um es mal konkret zu machen, erst vor 2-3 Tagen haben wir uns ein Stück angesehen, Enemy of the People. Das steht auf einem Buch, du nix schon, von einem norwegischen Autor aus von 1800 noch was, wurde jetzt umgesetzt mit Jeremy Strong in der Hauptrolle, den die einen oder anderen vielleicht zum Beispiel kennen aus der US-amerikanischen Serie Succession. Aber auch andere grandiose Schauspieler mit dabei. Und das war eine solche emotionale Intensität, dass ich kann mich nur wiederholen, hochgradig beeindruckt bin, dass das so regelrecht im Akkord dort über Wochen und Monate hinweg ja runtergerissen wird. Dazu kommt, dass in diesem Fall die Bühne wahnsinnig spannend war. Es fand statt im Theater, es heißt, glaube ich, Circle in the Square. Ja. Sind sie auf Times Square, demnächst auch wieder. Das heißt, es ist wie so eine Art Kolosseum. In der Mitte des Theaters befindet sich eine kleine kreisrunde Bühne. Dort findet das Stück statt, drumherum das Publikum. Warum führe ich das gerade so ausführlich aus? Weil in meiner Wahrnehmung genau das perfekt dazu passt, was du gerade gesagt hast. Also zum einen die Imperfektion, jeder Abend ist anders. Das habe ich dort ganz besonders so wahrgenommen, auch wenn ich es nur einmal gesehen habe. Ich vermute es aber mal, weil durch diese Positionierung der Bühne in der Mitte des Saales in dem Fall natürlich die Interaktion 360 Grad mit dem Publikum eine ganz andere Intensität hatte, würde ich mal von ausgehen, für die Schauspielerinnen und Schauspieler.
Absolut.
Ja.
Ja, Schauspielerinnen, die sich in so einer Art Arena-Zirkussituation befinden, haben natürlich ein ganz anderes Stresslevel als zum Beispiel in einem Raum hineinzusprechen, in dem es eine sogenannte vierte Wand gibt.
Ja.
Ja, diese vierte Wand ist ja auch eine wichtige Erfindung des Theaters. Man spricht darüber seit Aristoteles, dass diese vierte Wand wichtig ist, damit die Schauspielerin ihr Spiel in dem Sektor der Bühne spielen. Und dann hat Shakespeare damit angefangen, diese vierte Wand zu öffnen. Also Schauspielerinnen spielen zum Publikum hin. Man sieht das jetzt in manchen spannenden Serien, US-amerikanischen Serien.
House of Cards zum Beispiel wurde damit sehr viel gearbeitet.
Wunderbar, ich sehe, du kennst dich absolut aus. Und ich beneide dich darum, dass du Enemy of the People gesehen hast. Weil Jeremy Strong live zu sehen, ist natürlich ein äußerstes Vergnügen. Und Circle in the Square ist natürlich ein wunderbarer Platz, um Theater zu sehen. Aber das Entscheidende vielleicht ist, dass die Theatersysteme in den USA und das Deutsche sich nicht gleichen. Die Amerikaner casten für eine Produktion in einem Theater für eine bestimmte Zeit und spielen das, wie du sagst, jeden Abend und oft auch zweimal. Und in Deutschland haben wir ein Repertoiresystem. Das heißt, dort spielen Schauspielerinnen an unterschiedlichen Abenden unterschiedliche Stücke. Die Belastung ist ebenso hoch, nur dass die Schauspielerinnen in Deutschland eben 8 bis 10 Stücke kennen und können müssen.
Ja.
Mein Vater ist Schauspieler, mein Bruder, mein Großvater auch.
Aha.
Ich habe die Familie nur lernen sehen, Text lernen. Und selbst wenn man den drauf hat, muss man ja vom Hamlet auf den Don Carlos umsteigen, dann wieder auf ein Gegenwartsstück, dann auf ein Musical und das immer wieder neu aufbereiten. Also man kann sich nur verbeugen und verneigen vor SchauspielerInnen, weil das eine riesige Leistung ist, die dazu noch bedauernswerterweise sehr schlecht bezahlt ist.
Ja, darauf kommen wir sicherlich dann auch nochmal zu sprechen. Und bevor wir gleich auch auf die weiteren Themen unseres Gesprächs noch überschwenken, würde mich aber interessieren, deswegen habe ich es auch hervorgehoben, ja zumindest hier in Amerika, wie wir es jetzt besprochen haben, ist es eben so 8-mal pro Woche.
Ja.
In Deutschland, hast du gerade beschrieben, ist es ein bisschen anders. Aber trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, ob ich ein Stück 2, 3, 4-mal aufführe, vielleicht auch die ersten 2, 3, 4, 5 Male nach der Premiere, wo sich vielleicht auch noch zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern neue Dynamiken entwickeln. Man improvisiert vielleicht mal hier und da einen Halbsatz oder eine Reaktion und reagiert dann darauf wiederum. Aber nach 50 oder 100 Mal, wenn wir da von Imperfektion sprechen oder von Abwandlung, passiert das noch oder ist das am Ende dann auch eine andere Art von, also Fließbandproduktion klingt jetzt wirklich zu negativ, so will ich es gar nicht sagen, mir fällt das richtige Wort vielleicht nicht ein, aber wo sind die Räume auch nach 100 Vorstellungen, wirklich im Akkord, das ja nun schon allemal, dort noch zu variieren und auch diesen Imperfektionen vielleicht auch bewusst Raum zu geben?
Ja, also es ist ja, vielleicht kann man es mit dem Wortspiel zusammenfassen, es ist die Perfektion in der Imperfektion. Also ja, es ist ja, das Spiel ist ja dennoch perfekt, was wir sehen. Und es gibt tatsächlich auch Produktionen, die 100-mal in Deutschland laufen. Ich kenne einige davon. Zum Beispiel gerade an der Schaubühne, der Hamlet zum Beispiel, der ist ständig ausverkauft. Und die spielen das Stück dann wirklich so lange, bis kein neuer Zuschauer mehr kommen wird. Über viele, viele Jahre. Eine enorme Leistung von Lars Eidinger. Und ich kenne das auch von meinem Vater, Stücke, die 80, 90, 100 Mal gespielt worden sind und bis zuletzt immer noch mit größter Werf, mit größter Anstrengung, mit größtem Engagement. Also eine Schauspielerin würde niemals nach der 10. oder 20. Vorstellung aufhören, sich engagiert zu zeigen. Im Gegenteil.
Ja, das ist die große Kunst, immer wieder mit Haut und Haaren reinzugehen, als wäre es das erste Mal.
Absolut, absolut. Ja, man wählt ja diesen Beruf als Berufung. Das ist ja weniger ein Brotberuf, das ist er natürlich auch. Und darauf kommen wir später noch zu sprechen. Mhm. Aber zuerst einmal Berufung. Und das Auswahlverfahren für SchauspielerInnen ist sehr, sehr hart. Also wenn ich bei uns die BewerberInnenzahlen für Schauspiel sehe, dann sind sie um ein Vielfaches höher als die kleine Gruppe von 8 bis 10 SpielerInnen, die pro Jahr aufgenommen werden und die Ausbildung durchlaufen dürfen.
Also bei euch an der Hochschule?
Richtig, in Frankfurt an der Hochschule für Musik und Darstellende Künste. Wir haben eine Schauspielklasse, wir haben eine Opern- und Gesangsklasse, wir haben eine Tanz- und Ballettklasse, eine Regieklasse und unseren Studiengang Theater- und Orchestermanagement. Und diese Studiengänge, die ja miteinander dieses Theater abbilden, dazu noch die Instrumentalklassen aus der Musik. Das ist ja im Grunde genommen das, was das deutsche Theater- und Musiksystem Jahr für Jahr an neuen Künstlerinnen braucht. Weil ja auch wieder eine Generation zum Beispiel in die Rente austriftet oder in andere Berufe, braucht es immer wieder diesen neuen Nachwuchs. Und das ist auch wichtig, dass das System lebt und zirkuliert. Ja.
Und das ist auch nach wie vor so, trotz, naja, der vielen Probleme, auf einige gehen wir jetzt auch gleich ein, dass der Nachwuchs nach wie vor da ist. Also daran mangelt es nicht, sondern das Interesse an diesen Berufsfeldern, Tätigkeitsfeldern ist nach wie vor ungebrochen.
Ist riesig. Im Gegenteil. Also wir stellen sogar fest, dass die Zahlen in einigen dieser Genres sogar wachsen. Zum Beispiel die Schauspielklasse, da ist die Nachfrage ist immer noch riesengroß. Bei unserem Studiengang ist sie riesig. Die Leute wollen ins Theater, weil junge Menschen wollen ins Theater, weil sie etwas verändern wollen. Weil sie sehen, wie die Welt ist und an einen Ort suchen, der so einen Möglichkeitsraum bietet, gesellschaftliche Zustände zu reflektieren und zu verändern. Die Hoffnung besteht darin, diesen Ort zu finden, sei es ein Stadttheater oder ein Staatstheater, sei es ein privates Musicaltheater oder sei es die freie Szene, die wir auch haben. Das Theatersystem in Deutschland ist enorm vielfältig und es ist das dichteste Theatersystem der Welt.
Wusste ich gar nicht.
Man kann sich das gar nicht vorstellen, ja.
Ja.
Wir haben die meisten Theater, man kann sagen, wir haben etwa 140 Stadt- und Staatstheater, wir haben über 200 Privattheater, wir haben Produktionshäuser und freie Szene und die gesamte Theaterwelt beschäftigt als feste und freie etwa 100.000 Mitarbeiterinnen. Es ist also eine richtige Industrie. Und man darf nicht vergessen, dass viele SchauspielerInnen, wirklich ordentlich, viele SchauspielerInnen eben auch noch für den Film arbeiten, für Synchron, Hörbuchentwicklung. Und das wären wir nicht ohne diese gute Ausbildung. Das wäre nicht möglich ohne eine so wirklich grundständig sehr, sehr gut durchdachte Ausbildung.
Jetzt würde ich an der Stelle tatsächlich, auch wenn ich das für viel später im Gespräch vorgesehen hatte, doch auch mal interessieren, wie du eigentlich in diese ganze Industrie, in diese ganze Welt vorgestoßen bist. Ich vermute mal, dass es dann, nach dem, was du vorhin schon verraten hast, auch mit deiner Familie zu tun hatte.
Ja, definitiv. Also man entkommt seiner Familie ja nicht. Und das meine ich jetzt eher positiv. wenn man als kleiner Junge schon irgendwie in den Probenräumen sitzt oder seinen Vater lernen sieht, sich mit dem Beruf beschäftigt. Ich muss dazu sagen, dass ich aber zuerst, nachdem ich schon ins Theater geschnuppert hatte, als ganz junger Mensch nach der Schule, mich entschieden hatte, etwas anderes zu studieren, nämlich Literatur und Wirtschaftswissenschaften und war dann einige Jahre in der Entwicklungshilfe tätig, in Westafrika vor allen Dingen.
Was ja auch wahnsinnig spannend war, ne? Dort warst du, genau, sorry, wollte ich gar nicht unterbrechen, unterwegs in Mauritius zum Beispiel, Projektaufenthalte, hast im Bereich Wasser- und Gesundheitsversorgung gearbeitet, das muss ja auch eine wahnsinnig prägende Erfahrung gewesen sein.
Absolut, sie hat mich geprägt und sie hat mich auch sehr glücklich gemacht. Und die Berührung mit anderen Kulturen ist, glaube ich, das Nonplusultra. Und deswegen rege ich ja auch bei unseren Studierenden an, auch die Erasmus-Programme zu nutzen, um zum Beispiel ein Semester im Ausland studieren zu können. Und gerade sind zwei Studierende unterwegs. Eine Studierende ist in Budapest und die andere ist in Valencia in Spanien. Und ich befürworte das enorm, weil das genauso anreichernd ist wie die Vielzahl von internationalen Studierenden, die in unserem Studiengang sind, über die Hälfte der Studierenden kommen aus anderen Ländern. Wir haben gerade Studierende aus 13 Ländern in unserem Studienprogramm und das ist ja auch ebenso bereichernd, weil wir gerade einen großen Diskurs machen durch die verschiedenen Theaterländer. Also wir schauen uns die europäischen und außereuropäischen Theaterländer an und stellen eben fest, was für ein großes Glück wir haben in Deutschland, diese Perle des Theatersystems zu haben. Und jetzt komme ich nochmal zurück, warum ich
möchte nur ganz kurz einwerfen, diese Formulierung Perle des Theatersystems freut mich zu hören, überrascht mich auch ein bisschen die Formulierung, denn ich habe in den letzten Jahren vor allem eher ehrlich gesagt Klagen gehört über die deutsche Theaterwelt.
Darüber müssen wir nachher nochmal in Ruhe reden, ja, was das bedeutet, aber dass wir das Theater haben, substanziell, diese Orte und dass der Staat, also die öffentliche Hand, so viel Geld dafür bereitstellt, ja, und dass am Ende so viele Zuschauerinnen kommen, wie die erste Bundesliga sehen, was ein großartiges Ergebnis ist, das muss man auch mal festhalten. Perle sage ich deswegen, weil wir dieses Theatersystem erhalten müssen, weil es ein fester Anker unserer Kultur ist und auch hilft, bestimmte Dinge zu spiegeln, die vielleicht schieflaufen in der Gesellschaft und die wir besser machen können. Mhm. Ja, und jetzt nochmal zurück zu meiner Entwicklung. Also es gab dann einen Moment, der weniger gut war in Erfurt, einer Stadt, in der wir auch wegen eines Engagements meines Vaters lange gelebt haben, ist das Schauspiel, das Kinder- und Jugendtheater und die Tanz- und Ballettsparte abgewickelt worden. Und ich bin dann dazugekommen, die Kollegen meines Vaters haben mich gebeten, einfach auch aufgrund meiner Expertise mit strukturellen Veränderungen, die ich ja auch in meiner Arbeit in der Entwicklungshilfe erlebt habe, zu schauen, was man machen kann. Und wir haben dann gemeinsam auch mit Freunden von mir eine freie Theatergruppe gegründet, die viele Jahre sehr erfolgreich in Erfurt gespielt hat, mit den Schauspielerinnen, die sozusagen durch diese, ja, ich würde sagen, durch diese ungute Situation in Erfurt plötzlich keinen Job mehr hatten. Und nach einigen Jahren bin ich dann vom Intendanten des Nationaltheaters in Weimar gefragt worden, ob ich nicht nach Weimar kommen würde, als geschäftsführender Direktor, was ich dann gemacht habe, 10 Jahre lang, 8 Jahre lang. Die letzten Jahre habe ich dann noch als Interimsintendant gearbeitet, bevor ich den Ruf in Frankfurt angenommen habe und damit wirklich dort angekommen bin, wo ich mich hingeträumt habe. Mhm. Also an diese Schnittstelle zwischen Praxis und Entwicklung junger Menschen und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem, was gerade auch passiert in unserer Theaterlandschaft und in den Theaterlandschaften um uns herum.
Und da passiert ja so einiges, Gutes wie auch Bedenkliches. Also das Thema Imperfektion hatten wir zum Einstieg positiv besetzt, dahingehend, was auf der Bühne passiert. Es gibt natürlich auch viele Imperfektionen hinter der Bühne und die sind oft weniger, naja, konstruktiv. Und das hast du, glaube ich, auch in deiner praktischen Zeit schon so erlebt. Du hast ja gerade ausgeführt, du hast das neue Schauspiel in Erfurt mit etabliert, das frei und privat finanziert war, warst dort als Produzent und Dramaturg tätig, dann eben auch geschäftsführender Direktor des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Hast also den Theaterbetrieb ziemlich gut kennengelernt von innen. Und du hast über diese Zeit mal gesagt, ich habe mir mal ein Zitat notiert, da hast du gesagt, ich kam mir vor, als sitze ich in einem gläsernen Würfel aus Panzerglas. Und jedes Gespräch, das ich mit einer relevanten Person außerhalb dieses Würfels führte, fand auf 2 Ebenen statt. Der inhaltlichen Ebene und der Machtebene, mit der mir signalisiert wurde, dass ich nur zum Erfolg komme, wenn ich den Status meiner Abhängigkeit anerkenne und das Gegenüber in anderen Belangen unterstütze.
Ja.
Das klingt ja in Anbetracht der doch schillernden Biografie, die wir jetzt hier gerade zusammengefasst haben, doch relativ ernüchternd.
Ja, es ist deshalb ernüchternd, weil, und ich danke dir sehr, dass du das Zitat hochgeholt hast, weil ich habe lange nicht mehr daran gedacht. Mhm. So lange bin ich jetzt auch schon aus dem Theaterbetrieb raus. Es war eine extrem harte Zeit. Also als geschäftsführender Direktor für ein Theater zu sorgen, Sorge zu tragen für die Finanzen und das Personal, aber auch die Planungsprozesse und die Öffentlichkeitsarbeit, war deswegen so hart, weil wir ständig unter Beobachtung waren, vor allen Dingen durch die Politik. Das Theater in Weimar sollte ja fusioniert werden mit dem Erfurter Theater. Und es ist uns gelungen, damals wirklich mit einem Solidarmodell am Theater Weimar, dem Weimarer Modell, diese Fusion abzuwehren und das Theater komplett als Dreispartentheater zu erhalten. Und dieser ständige Machtkampf gegen die Wünsche der Politik und die Wünsche aus dem Haus, also die Interessensgruppierung, ja, der einzelnen Sparten, das Orchester, die Opernsparte, die Schauspielsparte, die große Technik und die Verwaltung, das alles so auszubalancieren, dass alles miteinander harmoniert, dass alle gut miteinander arbeiten können. Es war ein so großer Kraftaufwand, dass diese 10 Jahre für mich auch tatsächlich genug waren, sowohl vom Lerneffekt als auch von dem, was man, glaube ich, vernünftigerweise schaffen kann.
Ja.
Ich hätte danach eine Pause machen müssen, um wieder starten zu können. Insofern war die Professur als Reflexionsraum dessen auch tatsächlich das Richtige.
Ja, und reflektiert hast du, also wir haben gerade, also im Zitat, ich will es nochmal aufgreifen, kommt zur Sprache die inhaltliche Ebene und dann auf der anderen Seite die Machtebene und beide Ebenen bestehen eben fortwährend in parallelen Welten, die einander natürlich beeinflussen, fort. Und das ist natürlich ein riesiger Kraftakt. Und jetzt hast du gerade gesagt, du konntest dann dank deiner Professur anschließend auch ein bisschen reflektieren, sicherlich auch verarbeiten. Das hast du zum Beispiel gemacht mit einer Studie im Jahr 2019. Die hat gezeigt, dass Machtmissbrauch in der Tat im Theater eine ziemlich große Rolle spielt. Willst du mal von dieser Studie erzählen? Was hast du versucht, dort herauszufinden und wie bist du da vorgegangen?
Also ich muss dazu sagen, dass das Thema Macht am Theater mich vom ersten Tag an enorm interessiert hat. Wie entsteht eine so starke Hierarchie und eine so starke Abhängigkeit von oft nur einer Person, nämlich der Intendanz? Wie ist es möglich, dass eine Person, die noch dazu nicht alle oftmals nicht alle Qualifikationen für diesen Beruf hat, dennoch in der Lage ist, 400, 500, 600 oder mehr Menschen so anzuleiten, dass es zu diesen täglichen Vorstellungen und Proben kommt, dass die Arbeit geleistet wird und zwar wirklich mit dem großen Wunsch einer Perfektion. Ich kenne niemanden am Theater, der sich nicht 120%ig anstrengt, dass die Ergebnisse wirklich großartig werden und dass das Publikum sich darüber freut. Oftmals gibt es ja eine Kritik seitens des Publikums, dass die Theaterleute viel zu viel für sich selbst machen. Das ist nur in ganz kleinen Prozentsätzen wahr. Im größten Prozentsatz ist es so, dass die Theaterleute das Publikum lieben und für sie das Beste zeigen wollen. Und es ist für Spielerinnen, für Artistinnen auf der Bühne schlimm, wenn nicht genug Zuschauerinnen da sind, wenn nicht genug Beifall gegeben wird. Wenn also dieses, was man sich erhofft, ja, diese Rückkehr der Emotionen nicht so kommt, wie man erwartet hat. Also zum Beispiel dann, wenn eine Produktion gescheitert ist, was hin und wieder passiert, aber gar nicht so oft, wie man denkt, bei der Vielzahl an Produktionen, die pro Jahr in Deutschland produziert werden. Und vielleicht muss man dazu sagen, dass dieses Machtthema dann sehr virulent geworden ist in Weimar. Es gab eine ganze Reihe von Konstellationen, die vielleicht nicht ganz so günstig waren für viele Spielerinnen am Haus und für viele Mitarbeiterinnen. Und all das habe ich verarbeitet in mehreren Büchern. Das erste Buch war das Buch Theaterkrise und Reform 2016. Dort habe ich die Grundlagen gelegt, das Theatersystem erstmal als solches untersucht und festgestellt, wo sind eigentlich die großen Krisenphänomene des Theaters. Ja, wir haben eine Krise der Macht, wir haben eine Krise der Legitimation, wir haben eine Krise der Selbstdarstellung des Theaters. Also was ist das Theater eigentlich? Ist es ein Ort der Unterhaltung, der künstlerischen Perfektion? Ist es ein Ort der Selbstverwirklichung? Das schwankt auch wirklich von Theater zu Theater. Und wir haben natürlich auch eine Krise der Finanzierung dahingehend, dass die Theater alle strukturell unterfinanziert sind. Die Gagen der Spielerinnen, gerade der Assistierenden und der Spielerinnen, müssten viel, viel höher sein. Gott sei Dank gab es jetzt endlich 2023 durch eine kluge Arbeit der GdBA, das ist die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, einer Gewerkschaft, die alle künstlerischen Mitarbeiterinnen sozusagen behütet, beschützt und umsorgt, die gemeinsam mit dem Deutschen Bühnenverein, das ist der Verband der Arbeitgeberinnen und der Intendanten am Theater, die zusammen diese Erhöhung verhandelt haben, und dadurch haben erstmals die Theaterleute etwas mehr Geld bekommen. Mhm. Und danach habe ich weiter an dem Thema Macht gearbeitet und mir überlegt, wie kann ich diese Macht, die ja mir durch so viele Erzählungen nahegebracht worden ist und die ich selbst erlebt habe, wie kann ich die festhalten, wissenschaftlich festhalten? Und habe auf dieser Grundlage eine Studie gemacht und habe 2000 Menschen, Theatermitarbeiterinnen eingeladen, einen anonymen Fragebogen auszufüllen mit 36 verschiedenen Fragen zu 6 verschiedenen Themenkomplexen. Und von denen haben mir 1966 geantwortet. Das heißt, ein sehr, sehr hoher Prozentsatz.
Unfassbar. Ja.
Unfassbar hoch, das habe ich selbst nicht erwartet. Und das war, als würde ich verwende jetzt mal eine weniger schöne Metapher dafür, als würde ich mit einer Nadel in eine Eiterblase gestochen haben, die plötzlich platzt. Und es wurden mir nicht nur Fragen beantwortet, mit ja, nein, so und so viel Prozent oder so, sondern ich habe in dem Fragebogen immer wieder auch freie Felder gelassen zur freien Meinungsäußerung. Mhm. Und habe etwa 4000 zusätzliche Schriftstücke von den Menschen, die diese Antworten gegeben haben, also im Schnitt jeder 2, die beschrieben haben, wie es an ihren Theatern zugeht. Und das war so viel Material, dass ich wirklich viele Monate daran arbeiten musste, um das zu verarbeiten. Das Furchtbare an dieser Situation war, dass ich und die Assistierende, mit der ich das zusammen in der Erstauswertung angeschaut habe, dass wir beide völlig erschreckt waren über diese hohe Prozentzahl von Machtzwischenfällen, die erlebt worden sind, also von denen Menschen, die am Theater arbeiten, betroffen waren. Und das waren über 55%, 55,6%. Mhm. Das heißt, jeder 2. am Theater ist von Machtübergriffen und Diskriminierung in den letzten 2 bis 3 Jahren selbst betroffen gewesen. Und das, fand ich, war ein Prozentsatz, der erschreckend hoch war, der übrigens auch von 2 weiteren Studien bestätigt worden ist.
Ja, und das ist wichtig.
Ich
will nur kurz einfügen, fahre dann gerne fort, dass ich finde das wichtig, das herauszuarbeiten. Wir hatten vorhin schon von Macht gesprochen und auch von deinen eigenen Erfahrungen. Da klang es vielleicht für den einen oder anderen, die einen oder anderen noch so, als würden wir vor allem von, naja, politischen Ränkespielchen und so ein bisschen anstrengenden Management-Herausforderungen und Netzwerkgeschichten und so sprechen. Aber diese Krise der Macht, wie du es vorhin, glaube ich, benannt hast, geht eben viel weiter, nicht wahr? Es handelt sich oftmals und in vielen Fällen, du hast es gerade angesprochen, um tatsächliche verbale oder sogar auch psychische Übergriffe an Künstlerinnen und Künstlern und Mitarbeitenden.
Ja, also die Palette der Machtübergriffe ist riesig. Sie beginnt bei Mobbing, Ghosting, Gaslighting, also die klassischen Fälle, die wir auch heute ständig haben in anderen Arbeitszusammenhängen. Und sie gehen weiter bis wirklich zu verbalen Attacken, zu permanenten Drohungen mit Kündigungen, mit Beschämung von Menschen, vor allen Dingen Frauen, weibliche Mitarbeiterinnen am Theater und Künstlerinnen werden beschämt auf der Bühne, degradiert auf der Bühne. Gerade vorgestern hatte ich wieder ein Gespräch mit einer Gruppe von Schauspielerinnen an einem Theater X, die mir erzählt haben, dass sie sowohl von ihrem Intendanten wie auch von einem Regisseur in der letzten Produktion immer wieder degradiert worden sind, als unfähig beschrien worden sind, angeschrien worden sind. Und das erleben Spielerinnen permanent. Und dazu kommen eben auch körperliche Attacken und sexuelle Übergriffe. Ja, 9,6% aller weiblichen Mitarbeiterinnen am Theater waren, das haben wir in der Studie erhoben, von sexuellen Übergriffen betroffen. Und 2 weitere Studien, einmal eine Studie von Themis, das ist eine neu geschaffene Organisation, die in dem Jahr entstanden ist, als ich die Studie aufgelegt habe. So ein bisschen als Reaktion auch darauf, was da kommen wird, was nun zu erwarten ist. Es gab ja eine große Reaktion darauf. Und dann ist nochmal vor drei Jahren, 2021, eine kleine Studie gemacht worden vom der Beauftragten für Kultur und Medien, BKM, die ein ähnliches Frageschema wie ich verwendet hat und zu Ergebnissen gekommen ist, die sogar noch ein wenig über meinen liegen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diejenigen, die sich damals 2019 noch nicht getraut haben, etwas zu sagen oder vielleicht auch noch gar nicht so weit waren zu verstehen, dass das, was mit ihnen passiert, nicht normal ist, sondern eben wirklich Mobbing und Übergriff, dass die eben zusätzlich auch noch ihren Finger gehoben haben und gesagt haben, ja, ich bin auch davon betroffen. Wir können also davon ausgehen, dass gut 60% aller Theatermitarbeiterinnen unterhalb der ersten, zweiten Leitungsebene davon betroffen waren zu dem Zeitpunkt der letzten 4 bis 5 Jahre.
Ich habe mir noch ein weiteres Zitat von dir notiert. Das stammt aus einem Interview mit dem SWR. Da hast du es prägnant auf den Punkt gebracht. Da hast du gesagt, auf der Bühne werden Gerechtigkeit, Teilhabe, Demokratie verhandelt. Und hinter den Kulissen wird genau das nicht gelebt. Wie erklärst du dir das?
Ja.
Über 50 bis hin zu um die 60%. Das sind ja gewaltige Zahlen. Das deutet ja ganz klar darauf hin, dass es eben keine Einzelfälle sind, logisch. Ich sage hier das Offensichtliche, sondern dass es strukturelle Probleme sein müssen.
Absolut. Es sind strukturelle Probleme und das liegt an dieser Machtasymmetrie. Die Künstlerinnen sind abhängig Beschäftigte. Und zwar vom Wohl und Wehe ihrer Intendantin oder ihres Intendanten. Dieser kann jedes Jahr die Entscheidung treffen, eine Person nicht zu verlängern, also zu kündigen. Und die Angst davor ist so groß, dass man oft vieles mitmacht, ehe der Punkt erreicht ist, zu sagen, ich mache da nicht mehr mit. Und ich habe viele Schauspielerinnen gerade erlebt, die rausgegangen sind aus dem Theater und gesagt haben, ich arbeite nur noch frei. Diese Machtverhältnisse, die machen mich kaputt. Aber der große Widerspruch ist tatsächlich, dass die Stoffe, die ja auf der Bühne verhandelt werden und die auch im Wesentlichen vom Intendanten, ich nenne das mal jetzt die männliche Form, weil es meistens männliche Intendanten sind, die dazu neigen, dass die auch die Stoffe aussuchen, die auf der Bühne verhandelt werden. Und dass die dann zu diesen widersprüchlichen Aktionen neigen, ihre Mitarbeiter zu beschimpfen, zu degradieren und selbst wenn sie nicht laut werden, das durch subtile Arten der Machtübergriffe, ja, eben indem sie bestimmte Spielerinnen nicht mehr gut besetzen, indem sie sie eben kündigen und sich darum kümmern, dass sie auch in der Theaterszene keine weiteren Beschäftigungen mehr bekommen. Und das liegt oft daran, dass Spielerinnen, die zu kritisch sind, als nicht teamfähig betrachtet werden. Und da machen sich das Intendanten und Schauspieldirektoren, Operndirektoren viel zu einfach. Nicht teamfähig sind diejenigen, die auf eine Kritik so reagieren. Ja, so würde ich die Teamunfähigkeit beschreiben. Aber Kritik zu äußern, ist ja ein hohes Maß an Integrität. Es bedarf großen Mutes. Und ich finde, auch bei so einer Arbeit wie im Theater gehört Kritik einfach dazu. Und es ist gerade auch für die Künstlerin unverständlich, dass wir Stücke spielen, in denen wir zum Beispiel Verstöße gegen, indem wir Rassismus zum Beispiel auf der Bühne zeigen und anklagen, aber latenten Rassismus hinter der Bühne auch erleben. Ja.
Schon so ansatzweise schizophren, oder?
Es ist zumindest schizoid, ja. Es ist eine Form von Entkopplung von einer inhaltlichen und einer strukturellen Ebene. Die Arbeit ist inhaltlich erstklassig. Sie entspricht dem Up-to-Date in allen kritischen Diskursen, in denen wir uns befinden. Und hinter der Bühne sind wir irgendwo in einer Zeit von vor 120 Jahren stehen geblieben. Und zwar von der Struktur, von der Architektur, von der Art und Weise, wie sich das Theater nicht öffnen kann gegenüber zum Beispiel den Städten. Es gelingt einfach nicht. Und wir bauen weiterhin neue Theater, die einfach so geplant sind, wie damals. Also ja, es gelingt einfach nicht, sich den Communities einer Stadt zu öffnen, das Theater zu einem Ort der Versammlung von Menschen zu machen. Und das sehen eben die Spielerinnen
auch. Kannst du das erklären, wie du das meinst? Dass Theater sich nicht Städten zum Beispiel öffnen können? Also was meinst du damit?
Ja, ein Beispiel ist Erfurt. Als dort eine neue Oper gebaut worden ist, die im Jahr 2003 eröffnet wurde für über 70 Millionen Euro. Das ist viel Geld für so ein kleines Bundesland. Dann hat man einen Betonzylinder in den Boden getrieben, den mit einer Glashülle umgeben, schöne Büros gemacht. Aber es ist wie eine Glaswand, die man nicht durchbrechen kann. Das Theater ist nicht offen. Der Vorplatz ist nicht belebt. Dieses Opernhaus ist hinter dem großen Domplatz versteckt, hinter dem ein großer Dom und eine große Kirche stehen, die Wahrzeichen der Stadt. Anstatt einen, sagen wir mal, einfacheren Bau, der weniger teuer ist, aber dafür viele Möglichkeiten zulässt. Cafés, Clubs, Diskotheken, offene Orte für zum Beispiel kommunale Kinos, kommunale Radios, kommunale Fernsehen. Also so eine Art Bürgerort, das Theater als zentraler Bürgerort.
Okay.
Und es gibt ein gutes Beispiel. Das ist ein freier Ort, auch in der Stadt Erfurt. Dort haben 1.000 Bürger für 1.000 Euro Anteilsscheine einer Genossenschaft gekauft, gezeichnet und haben gemeinsam das alte Schauspielhaus gekauft und wiederbelebt. Als genau einen solchen städtischen Ort. Wir kennen ja den Begriff der Polis. Die Polis ist sozusagen der alte demokratische Ort, wo sich Menschen versammeln, die Gemeinschaft, die demokratische Gemeinschaft der Menschen. Und das Theater hatte die Kraft im alten Griechenland und vielleicht sogar noch in der Shakespeare-Zeit so etwas herzustellen, also zur Zeit des sogenannten elisabethanischen Theaters, um es richtig zu nennen, aber es gelingt uns heute einfach nicht mehr. Und das fängt bei der Architektur an und hört bei der inneren Struktur des Theaters auf. Und dorthin würde ich gerne preschen. Also mir wäre es wichtig, dort auch Akzente zu setzen, dass wir es schaffen, dass sich die Theaterlandschaft dahingehend öffnet, dass die Theater zugängliche Orte werden wie Cafés.
Das hast du wirklich schön beschrieben. Also diesen ganzen Weg angefangen, du hast es gerade ja auch selbst nochmal zusammengefasst, von der Architektur, wo man sich dann zum Teil schon wirklich abregelt oder abriegelt vielleicht besser.
Ja.
Wohingegen ja eigentlich die Idee ist, in die Gesellschaft hineinzuwirken als Theater, als Kulturinstitution und hoffentlich auch die Gesellschaft in sich hineinwirken zu lassen. Also eigentlich geht es ja gerade um diesen Austausch. Von daher kann ich die Zielsetzung, die dir da im Sinne steht, absolut nachvollziehen. Und dann findet diese Abkapselung eben auch auf vielen anderen Ebenen genauso statt. Also Intendanten hast du beschrieben mit ihrem riesigen Machtgefüge und ihrem Einfluss, den sie haben. Damit einhergehend dann aber auch, oder auf der anderen Seite als Gegenstück wahrscheinlich, dieser ganze Umstand, den du vorhin auch beschrieben hast, nämlich, wenn man schon allein bei euch an die Hochschule guckt, wie viele Menschen sich auf wenige Plätze bewerben, sprich wahrscheinlich dann auch später in der Karriere als Schauspielerin, Schauspieler zum Beispiel, weiß man immer, die Konkurrenz ist riesig. Dadurch ergibt sich dann auch wieder eine noch stärkere Position der Abhängigkeit, beziehungsweise auch der Schwäche vielleicht. Und zu guter Letzt könnte ich mir vorstellen, das kannst du ja vielleicht nochmal einordnen, dass es noch eine weitere Zutat sein könnte, die dazu beiträgt, eben, dass wir uns gerade in diesen künstlerischen Zusammenhängen bewegen. Also, dass es, sagen wir mal, wenn wir jetzt irgendwo in einer Büroarbeit wären, wo alles auch so ein bisschen rigoroser, reduzierter zugeht, man trägt vielleicht sogar einen Anzug oder eine Krawatte, wenn man noch irgendwie ein bisschen ältertümlicher daherkommt, unterhält sich an der Kaffeemaschine. Das sind natürlich ganz andere Rahmenbedingungen, nicht, dass es da nicht auch viele Missstände gibt, als wenn man auf einer Bühne kreativ, persönlich, mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Stimme arbeitend sich austauscht und versucht, irgendein Ergebnis herbeizuführen, könnte ich mir vorstellen, dass da die Grenzen dessen, was angemessen ist oder als angemessen wahrgenommen wird, auch viel stärker und viel schneller noch verwischen.
Definitiv. Also ich gebe dir absolut recht. Du hast das sehr gut erkannt. Wenn du auf der Bühne arbeitest, dann ist alles viel, viel intensiver als zum Beispiel bei einer Bürotätigkeit. Ja, du sagst es, Stimme, Körper. Oft ist es die nackte Haut, die eine Spielerin tragen muss, weil es die Inszenierung so versteht und das Konzept und manchmal oft auch unverständlicherweise für viele Spielerinnen, aber da gibt es inzwischen viele Diskussionen darüber. Aber zurück dazu, diese Intensität ist so groß, dass du in den 8 Wochen Probenarbeit so intensiv mit dir und deiner Rolle und der Verwandlung beschäftigt bist, dass du dich gar nicht so sehr um die Strukturen kümmern kannst und das dann in den Pausen zwischen den Inszenierungen kommt und dass diese Dichte der Beschäftigung, die eine Spielerin heute hat, 4, 5, 6 Neuproduktionen im Jahr zu machen, auch dazu führt, dass diese Verbundenheit, die zum Beispiel entsteht bei Mitarbeiterinnen, sagen wir mal Lokführer oder Bodenpersonal in Flughäfen oder Stewardessen, die viel mehr miteinander sprechen, sich austauschen und auch gegenseitig auf die Missstände aufmerksam machen können. Und dieses Aufmerksam machen können ist ja durch MeToo das erste Mal aufgeploppt in der Welt. Mhm. Dieses Buch und viele andere Debatten drumherum haben das bei uns in der Theaterlandschaft verstärkt. Hinzu kommen eben auch, dass plötzlich erstmals von der Politik rigoros vorgegangen ist gegen Täterintendanten, die entlassen worden sind. Es gibt also mindestens 5 Beispiele in den letzten 5 Jahren von Intendanten, die ihren Job verloren haben wegen Übergriffen in jedweder Form. Und das war ja alles auch sehr gut lesbar. Die Medien haben das übrigens sehr vorbildlich begleitet. Mhm. Ja, nach einer Phase jahrelanger Verherrlichung oft der Rolle des Intendanten wurde erkannt, dass im Grunde genommen nicht der Intendant, sondern dass die Menschen auf den Bühnen und dass die Menschen hinter der Bühne und vor und über der Bühne diejenigen sind, die eigentlich die Arbeit machen und den Fokus und das Glück unter Scheitern einer Produktion bestimmen. Und das muss man sich immer wieder vorhalten. Und
die alle mal unseren Respekt verdienen. Also das sollte ja auch das Mindeste sein.
Mehr als das, unseren minutenlangen Beifall mindestens. Und Intendanten sollten vielleicht, ich presche jetzt etwas vor, um Lösungsmöglichkeiten anzusprechen, sollten sogenannte Servant Leader sein. Also ja, Menschen, die der Organisation und ihren Mitarbeiterinnen wirklich dienen und nicht sich selbst und ihrer Karriere. Und ich habe wirklich zu 90%
Servant Leader, Intendanten, also dienende Führer. Anführer.
Der dienende Leiter, ja. Ja. Mhm. Und das ist eine Theorie, die aus den USA kommt, die dort entstanden ist. Wir beschäftigen uns auch gerade mit den Studierenden viel mit dem Thema, die sich dafür sehr interessieren, was ich als gutes Zeichen empfinde. Und die Intendanten haben dafür eigentlich gar keinen Sinn, weil für sie wichtig ist, diesen Karriereschritt, den sie gemacht haben, entweder zu verfestigen oder auf das sogenannte Intendantenkarussell zu springen, das sich immer weiter dreht und im besten Fall immer höher, so dass man, wie ich kürzlich in einem Artikel in der Zeitschrift Das Orchester schrieb, einige Intendanten bis zu 38 Jahre lang Intendant waren. Das heißt, vom kleinsten bis zum größten Theater nacheinander aufsteigend so viele Häuser geleitet haben. Und ich finde, alles über 20 Jahre Intendanz geht überhaupt nicht, weil nämlich dort die Reflexionsphasen fehlen. Mhm. Ja, in der Wirtschaft tauchen immer mal wieder Top-Manager ab für 1, 2 oder 3 Jahre, weil sie sich regenerieren. Aber im Theater mutet man sich eine solche Berserkerarbeit, die noch dazu mit so viel Macht und Kraft verbunden ist, zu über fast 40 Jahre lang diesen Job zu machen. Es ist für mich unverständlich, weil dazu übermenschliche Kräfte gehören. Ja, und das ist doch dann verständlich, dass so eine Person nach spätestens 20 Jahren so auch sich in ihrer Arbeit abgenutzt hat, dass sie nicht mehr fürsorglich umgehen kann mit ihren Mitarbeiterinnen und auch nicht mehr die Kreativität erbringen kann, die dazu nötig ist, ein Theater gut zu leiten, gut sicher zu leiten, dienend zu leiten, bescheiden zu leiten und demütig zu leiten. Auch diese beiden Formen gibt es, die sogenannte Decent oder Humble Leadership. Mhm. Also das wird in den USA auch schon praktiziert, in allen Typen von Unternehmen mit einem sehr großen Erfolg.
Ja, und genau mit diesen Themen, du hast angesprochen, dass du ein ein paar Bücher auch schon geschrieben hast zum Thema Theater. Mit genau diesen Themen beschäftigst du dich, meine ich, mit deinem aktuellsten Buch in der Tat auch. Ethisches Theater heißt es. Und dazu die Frage, jetzt hast du skizziert, wie es in Bezug auf das Verständnis der Leitung durch die Intendanz zur Anpassung kommen könnte. Gibt es ja noch ganz viele andere Ideen und Vorschläge, die du ja auch machst, was sich verändern könnte und sollte. Kannst gern auch noch ein paar mit anführen, wenn du möchtest. Mich würde interessieren, du hast angedeutet, dass die Studierenden, mit denen du arbeitest, an diesen Veränderungen sehr großes Interesse haben. Wie ist dein Gefühl? Du hast MeToo angesprochen, die mediale Aufmerksamkeit, die es gab. 5 Intendanten wurden entlassen. Geht das schon in die Struktur tatsächlich der deutschen Theaterwelt auch hinein oder ist das erstmal noch ein oberflächliches Pflaster hier und da anbringen? Also anders gefragt, finden die Veränderungen, die du dir wünschst, die du forderst, tatsächlich in der Praxis zum Teil auch schon statt? Haben wir schon angefangen mit dem notwendigen Wandel oder stehen wir eigentlich noch ganz, ganz am Anfang und du hoffst eigentlich auf eine bessere, aber bislang leider noch theoretische Zukunft?
Ja, die Frage kann ich eigentlich nur zweigleisig beantworten. Auf der einen Seite gibt es diese Veränderungen schon, vor allen Dingen in der Wahrnehmung der Mitarbeiterinnen der Theater, die sich nicht mehr so viel gefallen lassen, die ihre Intendantinnen zur Rede stellen, die eine Teilnahme sich wünschen und auch erreichen bei der Intendantenauswahl. Ja, dort gibt es eine riesige Reflexion, Gesprächsrunden. Ich nenne mal beispielhaft das Staatstheater, Badische Staatstheater in Karlsruhe, wo sich viele, viele Reformgruppen gebildet haben und die Entsandten der Reformgruppen es geschafft haben, dass ihr Intendant damals entlassen wird und dass das offen diskutiert wurde über neue Formen, wie man ein Theater leiten kann. Ich hatte auch das große Glück, an mehreren dieser Foren teilnehmen zu können und dort auch Modelle vorgeschlagen, zum Beispiel die Intendanz aufzufächern auf mehrere ManagerInnen, also eine künstlerische Leiterin, eine geschäftsführende Leiterin, eine planerische Leiterin, die technische Direktion dazu, dann die Kommunikation, dass man also sagt, das, was eine Person erledigt hat, sollten in Zukunft 3 mindestens bis 6 oder je nach Größe des Theaters 8 ManagerInnen erledigen, die miteinander im Verbund und auch im Ring um das Beste, ja, zu den besten Lösungen kommen und nicht durch die Ansage des einen. Also das ist die wesentliche Veränderung, das sehe ich auch als Zeichen. Ich sehe als großes Zeichen eines Beginnwandels, dass es eine große Solidarität gibt unter den Mitarbeiterinnen und ich sehe als sehr großes Zeichen auch, dass sich viele Aktionsnetzwerke und Gruppen herausgebildet haben. Ich möchte hier mal stellvertretend das Ensemble-Netzwerk nennen, das ja weit über 1000 Mitglieder hat. Allein in der Zeit, in der ich dort Mitglied auch des Vorstands war, wir haben mit 11 Mitgliedern angefangen, glaube ich, und haben, als ich aus dem Vorstand raus bin, waren wir weit über 1000. Ich habe so eine Arbeit, wir haben uns damals entschieden, die Arbeit 5 Jahre zu machen und dann an ein jüngeres Team zu übergeben. Die heutige Vorsitzende des Ensemble-Netzwerks ist eine ehemalige Studentin von mir, Jessica Weißkirchen, was auch ein tolles Zeichen ist, und die ehemalige Vorsitzende des Ensemble-Netzwerks zu meiner Zeit, Lisa Jobt, ist heute Präsidentin der Gewerkschaft. Also diese ganze große Lernkurve, die wir damals im Ensemble-Netzwerk gemeinsam gemacht haben, ist mit ihr eingeflossen in die Arbeit der Gewerkschaft. Und das hat dort zu wirklich sehr relevanten strukturellen Veränderungen geführt, die dem Arbeitgeberverband der Theater, dem Deutschen Bühnenverein, nicht unbedingt viel Spaß gemacht haben. Aber das muss es auch. Es muss kitzeln und manchmal auch wehtun, weil Veränderungen nur dann gut sind, wenn die Strukturen aufbrechen. Was mir wirklich aber fehlt, ist ein noch stärkeres auf die Reformgruppen zugehen des Bühnenvereins. Es gab dort erste Anfänge, man hat gemeinsam gesprochen über zum Beispiel die Auswahlverfahren der Intendanten, die bislang sehr hermetisch waren. Das heißt, eine kleine Gruppe von PolitikerInnen mit einer kleinen Auswahl von RatgeberInnen aus dem Präsidium des Bühnenvereins oder der Intendantengruppe hat beraten, wer der nächste Intendant am Theater wurde. Und wir haben mit dem Druck endlich es geschafft, dass MitarbeiterInnen der Theater, vor allen Dingen auch künstlerische Mitarbeiterinnen und Spielerinnen und Sängerinnen, an dieser Auswahl teilnehmen. Weil es macht ja keinen Sinn, dass nicht diejenigen, die selbst davon betroffen sind, von dieser Auswahl, auch an diesen Prozessen teilhaben. Und ich hatte das Glück, von einigen Kommissionen auch selbst berufen worden zu sein in diese Kommission, in denen man ja dann ehrenamtlich arbeitet für eine Stadt oder ein Theater und habe dort tolle Prozesse erlebt, in denen wirklich die Gruppen von Mitarbeiterinnen auf eine sehr seriöse, integre, engagierte und immer klare Art und Weise ihre Interessen ja ausgedrückt haben und auch Druck gemacht haben auf Aufsichtsräte und Kommissionen. Ja, die Kommissionen existieren ja oft neben diesen Auswahlgesprächen mit den Mitarbeiterinnen. Manchmal gelingt es schon, dass Mitarbeiterinnen auch Teil dieser Auswahlprozesse sind. Das gibt es auch inzwischen in vielen Theatern. In Halle zum Beispiel, dass das Intendantenteam im Schauspiel, die beiden jungen Frauen, sind auch von einer Gruppe von Spielerinnen, die in der Auswahl waren, mit ausgewählt worden. Und es ist gelungen, dass jetzt das Dramaturgienetzwerk und der Bühnenverein ein gemeinsames Prozedere entwickelt haben, wie so ein Auswahlprozess stattfinden muss, als Anregung. Es gibt trotzdem noch Städte, wie zum Beispiel in Berlin, wo leider ein Intendant, ein Senator für Kultur, immer noch die Möglichkeit hat, in den Satzungen den Intendanten selbst zu bestimmen. Das finde ich schade, weil dort die Transparenz noch nicht so gegeben ist und auch nicht so geöffnet wird gegenüber den Medien. Was mir da noch fehlt, ist zum Beispiel, dass auch die Bürgerinnen einer Stadt teilhaben können an diesem Prozess. Dass man sagt, zum Beispiel ein oder zwei Vertreterinnen eines Freundeskreises oder von Communities, in dem das Theater oder mit denen das Theater arbeitet, in diese Prozesse eingebunden werden. Das wäre der nächste Schritt für die Zukunft, aber es ist nur ein erster Schritt. Und wenn ich das mal zusammenfassen darf, dann würde ich sagen, wir stehen im Moment am Anfang eines Transformationsprozesses, an dessen Ende möglicherweise ein ethisches Theater stehen würde. Und das ist ja nicht umsonst der Titel des Buches, das ich geschrieben habe. Du hast es ja schon angesprochen. Und dort habe ich viele, viele Vorschläge in allen Bereichen des Managements, aber auch der künstlerischen Arbeit, der planerischen Arbeit, der Öffentlichkeitsarbeit gemacht, die das Theater gemessen an vielleicht den Aspekten einer erhöhten Legitimation, einer stärkeren Verbindung mit den Stakeholdern, einschließlich der Mitarbeiterin, mit der Verbindung mit den Communities und der starken Öffnung eine neue Ethik verknüpft. Und diese Ethik ist nicht etwa ein Korsett, in das Theater eingebunden werden soll, sondern ist ein offener Raum, in dem sich zum Beispiel eine Theaterleitung mit ihren Mitarbeiterinnen verabredet und sagt, das ist unser Leitbild, das sind unsere Regeln für die Zukunft. Daran wollen wir uns halten, ohne uns daran zu versklaven, darum geht's nicht. Aber wir brauchen eine gemeinsame Basis der Arbeit, damit, wenn eine junge Absolventin unserer Hochschule, von denen mir alle am Herzen liegen, oder auch aller anderen Hochschulen in Deutschland oder auch anderer Hochschulen weltweit, an unsere Theater kommen und wissen, okay, die Leitlinien des Hauses sind die und danach kann ich mich ausrichten und wenn ich mich dort gut einrichte, kann mir eigentlich nichts mehr passieren und ich arbeite in einer Art Theater der Zukunft, in dem ich geschützt werde von den Kollektiven, die dort mindestens genauso viel Macht haben wie die Leitung. Das wäre das Ideal und dorthin müssen wir kommen. Ansonsten habe ich große Sorge um das Theatersystem, weil wenn diese Machtfälle zunehmen, jeder dieser aufgedeckten Machtfälle führt zu einem Backlash für das Theater. Das heißt, die PolitikerInnen, die Bürgerinnen der Stadt fragen sich, warum passiert das dort an einem Ort, das wir so reich beschenken mit unseren Steuergeldern? Und jeder, der dort vielleicht auch noch kämpft um seine Abfindung, sollte mal darüber nachdenken, was er eigentlich der Theaterlandschaft antut. Und vielmehr sich auch als das verstehen, was wir vorhin besprochen haben, als dienender Leiter oder dienende Leiterin einer Organisation, mit größtmöglichem Interesse für die Mitarbeiterin, für die Bürgerin und natürlich auch für alle anderen, die davon betroffen sind, die Politik, die Medien, die Unternehmen, die Kulturorganisation einer Stadt, die NGOs, dass man sich in einem großen Netzwerk sieht und nicht mehr als das autarke Theater, das als Ort sich so sehr abschottet, dass es wie eine Festung wird.
Ja, und solche dienenden Leiterinnen und Leiter bildet ihr ja nicht zuletzt eben auch bei euch an der Hochschule aus. Du ganz konkret, du leitest den, soweit ich weiß, deutschlandweit einzigartigen Studiengang Theater- und Orchestermanagement. Magst du vielleicht, und wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende, magst du vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Studiengang verlieren? Was ist das für ein Studiengang? Für wen könnte der was sein?
Der Studiengang ist eine ganz wunderbare Schöpfung, der wirklich auch einmalig ist in Deutschland mit dieser ganz spezifischen Ausrichtung. Kulturmanagement ist ja ein sehr großes und breites Feld. Dazu zählen Museen, dazu zählen Events, dazu zählen Konzerte auch von Bands oder Jazz. Worauf wir uns konzentrieren, ist die Ausbildung für Theater, Festivals, Companies und für natürlich den ganzen Sektor der klassischen Musik. Und das Feld ist sehr groß, aber auch spezifisch genug, dass wir genau die Studierenden ansprechen, die bereits einen ersten Abschluss haben, in der Regel ein Bachelor oder ein Diplom, und zwar weltweit. Das hatte ich vorhin schon gesagt, dass es uns wichtig ist, dass der Studiengang auch zu etwa 50% besetzt ist von internationalen Studierenden, weil uns dieser Austausch, der Brückenbau wichtig ist. Und die Studierenden kommen in der Regel aus dem Musikstudium oder dem theaterwissenschaftlichen Studium, waren Sängerin oder Schauspielerin, waren Kulturwissenschaftlerin oder Wirtschaftswissenschaftlerin, Soziologinnen oder Ethnologin, haben also erstmal eine Vorbildung genossen und können all das einbringen in die Theaterarbeit. Und ich kann wirklich jeder und jedem, die sich für das Theater interessieren und die nochmal einen Master draufsatteln möchten, als zweites Standbein diesen Studiengang empfehlen. Wir haben eine ganz, ganz hohe Vermittlungsrate von wirklich 95%. 95% aller Studierender der letzten 12 Jahrgänge sind also nach dem Studium vermittelt worden und auch in einem Job, der wirklich adäquat war, und haben auch, und wir verfolgen ja die Arbeit in der Alumni-Arbeit, wirklich auch tolle Entwicklungen durchlaufen. Ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen, die jetzt in Chile, die Dominik Thumann, die vor 10 Jahren bei uns studiert hat, die jetzt in Chile den größten Theater- und Musikkomplex leitet und ist zuständig für das Nationalballett, das Nationalorchester, eine Schauspielsparte. Und das ist eine ganz tolle, es ist ein professioneller Theaterkomplex, der an die größte Universität Chiles angekoppelt ist, organisational. Das können wir uns hier noch gar nicht vorstellen. Ich studiere gerade das, was dadurch besser oder schlechter wird. Und allein der Besuch einer Kollegin, die nach 10 Jahren zu mir kommt, mir von ihren Erfolgen, von ihrem Wegen erzählt. Und das ist nur beispielhaft. Es gibt viele, viele tolle Absolventinnen von uns, die sich vor allen Dingen auf die drei Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrieren, aber natürlich auch in Frankreich, UK, USA, Mexiko zu finden sind oder in Osteuropa oder in Skandinavien. Und wir wollen das gerne fortsetzen, weil wir gerade so einen guten Lauf haben und jedes Jahr auch mehr Top-Bewerbungen bekommen in einem sehr spezialisierten Auswahlprozess. Sind wir gerade in einer sehr glücklichen Phase. Und ich danke, ich muss das mal öffentlich sagen, auch wirklich der Hochschulleitung und auch der Theaterakademie und auch meinen Kolleginnen im Fachbereich für die tolle Unterstützung, die wir für den Studiengang haben. Und ich danke natürlich auch der Politik und ich danke unseren Studierenden für dieses Engagement, weil es jeden Tag Spaß macht, in den Unterricht zu gehen und mit den Studierenden zu arbeiten. Das ist eine ganz, ganz beglückende und schöne Beschäftigung. Ja, vielen Dank.
Schön. Und ich danke meinerseits natürlich dir für dieses wunderbare Gespräch, das ich gern zu Ende bringen würde mit einer kleinen, harmlosen Rubrik, die wir immer am Ende unserer Folgen haben. Das sind die Halbsätze. Nichts Schlimmes. Ich gebe dir einfach ein paar kleine Impulse und wir schauen, ob dir dazu was in den Sinn kommt. Und wenn ja, was? Und ich würde mal loslegen mit dem ersten. Und dieser geht wie folgt. Trotz aller Herausforderungen begeistert mich am Theatermanagement im weitesten Sinne bis heute.
Die Möglichkeitsräume, die entstehen können, wenn wir mit Klarheit, Fokussiertheit und einer großen Ethik herangehen, das Theater für die Zukunft fit zu machen und zu transformieren.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich, ein paar hast du ja vorhin schon angesprochen.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich, zu sehen, wie fragil Theater sein können in den Momenten, in denen sie die Unterstützung der Politik verlieren. Denn dann können sie über Nacht abgewickelt werden und dann führt es zu wirklich sehr schlimmen Verhältnissen für die Menschen, die davon betroffen sind, ohne dass die Politik eine Wimper zuckt, diese Verhältnisse in irgendeiner Form aufzufangen.
Da sprichst du natürlich deine Erfahrungen in Erfurt an. Als beruflichen Erfolg definiere ich heute für mich,
wenn die Studierenden etwas gelernt haben nach jeder Sitzung, wenn sie glücklich mit dem Studium sind und wenn sie die Erfahrung, die sie in dem Studium gesammelt haben, später mit in ihre Berufe nehmen und dort verwerten können.
Wir bleiben bei den Studierenden. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
die Augen offen zu halten, sehr umsichtig zu sein und als erstes an einem Ort die Rahmenbedingungen zu untersuchen und die wichtigen Stakeholder. Denn bevor man handelt, sollte man erst auf einer guten Analyse der vorhandenen Bedingungen agieren, um dann zu schauen, was die ersten notwendigen Schritte in der Arbeit sind.
Das erlebst du genauso ja selbst auch mit deinen Recherchen, mit deinen Büchern.
Ja.
Und hast netterweise einige deiner Analysen hier mit uns geteilt, verbunden dann natürlich auch mit einigen Impulsen hin dazu, was jetzt auch gegebenenfalls zu tun wäre. Und dafür danke ich dir für diesen Rundumschlag. Es war ein faszinierender Einblick. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir auch ganz herzlich. Das war ein tolles Gespräch, ein überraschend spannendes Gespräch auch, weil ich denke, dass du sehr viele Dinge aus einer Perspektive angesprochen hast, die ja auch die Perspektive des Schauenden, Analysierenden, Besuchenden bist und der trotzdem so viel Kenntnis darüber hat, dass ich wirklich fasziniert bin, weil ich daraus wieder sehr viel mitnehmen und lernen kann. Danke.
Sehr, sehr nett von dir. Danke. Mach's gut. Tschüss.
Ja, es war toll. Danke dir.
Hessen schafft Wissen. Der Podcast.